Wir sind mit der Apostelgeschichte, gehen Schritt für Schritt durch und wollen miteinander entdecken, was die erste Gemeinde, was die ersten Apostel, Jünger mit Jesus erlebt haben. Und wir sind definitiv in den schwierigen Kapitel angekommen. Das heisst nicht, dass sie schwierig sind zu verstehen, sondern wo wir merken, die erste Gemeinde hat Widerstand erlebt. Das war nicht nur einfach. Es hat angefangen damit, dass der Petrus und Johannes einen Gelähmten gesund gemacht haben. Und sie sind ins Gefängnis gekommen, sie verhört worden. Und wir hatten ihnen ein Redenverbot auferlegt und gesagt, ab jetzt ist Schluss. Die beiden sind natürlich wieder darauf losgegangen, haben ihr Maul nicht halten können. Es ist noch mehr passiert als vorher. Es sind Wunder und Zeichen passiert. Mir hat sogar die Leute auf den Strassenrand gelegt und hat gesagt, wenn schon nur der Schatten von Petrus über die Leute eingeht, dann werden sie gesungen. Und das ist wirklich passiert. Stellt euch vor, was würde passieren, wenn alle Leute von Thun kommen, ihre Leute würden hier vor aufs Trottoir legen, die Pastoren von FG Gwatt würden vor durchlaufen, der Schatten würde auf die Leute fallen, sie würden gesungen. Sektenspezialisten wären sofort da, es gäbe einen riesen Tumult. Wir wären endlich mal in der Presse, wie es manchmal noch in anderen Gemeinden passiert. Und ähnlich muss es dann zugegangen sein. Es war einfach ein Riesenzeug. Die damalige fromme Elite ist völlig Kopf gestanden, hat nicht mehr gewusst, wie sie reagieren soll und wie man reagiert dann zumal ab wieder ins Gefängnis mit diesen Leuten. Und jetzt hat es ein bisschen kritischer ausgesehen, weil jetzt haben sie schon mal ein Redenverbot gehabt und jetzt ist es wirklich um Leben und Tod gegangen. Wenn ich das Ganze so lese, und wir werden heute miteinander den zweiten Teil vom fünften Kapitel anschauen, dann frage ich, wäre ich da dazu parat? Es ist ja schon cool, wenn du da vor durchlaufen kannst, es werden alle nur von deinem Schatten gesungen. Also, letztendlich tut Jesus das Wunder. Aber was nachher kommt, das Leid und die Not und auch die radikale Botschaft, die sie immer wieder herstellen und sagen, hey, wir stehen zu dem, wir können nicht Angst, wir können nicht schweigen, prägt das mein Leben? Ist das das, was mein Leben ausmacht? Ich habe mir mal überlegt, was werden mal meine Freunde, meine Kinder, meine Verwandten an meinem Grab sagen? Wenn mal etwas auf meinem Grabstein würde stehen, was würde dort stehen? Steht dort einfach, er war Pastor, war ein netter Kerl. Oder machen wir es mal anders, was steht auf deinem Grabstein? Ich habe heute so Grabstein mitgenommen. Von Peter Frey steht für den Petrus, der frei war. Aber du kannst ja auch deinen Namen hier einsetzen. Was steht auf deinem Grabstein? Was würde dort mal stehen? Also für die Schweizer wahrscheinlich so gängige Arbeit war sein Leben. Ja, tönt ja auch nicht wirklich erhebend, oder? Was prägt dein Leben? Was macht dein Leben aus? Für was lebst du? Es ist manchmal noch spannend, mit den Kindern darüber auszutauschen und zu sagen, was würdet ihr auf meinen Grabstein schreiben? Vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Aber wir sind ja gerade noch da. Also wir haben noch Potenzial, dass Gott uns hier weiterführen kann und unser Leben kann beschriften und unserem Leben kann vielleicht eine Richtung geben, die du vielleicht heute noch gar nicht denkst. Unsere fromme Antwort ist natürlich, wenn wir fragen, wozu lebst du? Dann sagen wir schnell mal für Jesus. Also das wissen ja schon die Kinder. Wir haben ja hier einen Sonntag mit den Kindern etwas gemacht und die sind alle schon so fromm geprägt. Die wissen einfach, komm, stellst du die Frage oder hast du die Frage noch nicht gestellt, die Antwort ist Jesus. Und ich frage mich manchmal Leute, es kommt so einfach über die Lippen, aber leben wir das wirklich auch? Und wenn ich entdecke, wie die ersten Jünger für Jesus haben gelebt, dann merke ich, kommen da ganz andere Dimensionen zum Tragen, die ich in meinem Leben. ja, nicht wirklich so entdecken oder nicht immer oder vielleicht nur ansatzweise. Mir hat das Leben der Jünger in der Apostelgeschichte 5 ganz neu bewegt und ich lade euch ein, einfach dem, was mir ist wichtig wurde, miteinander anzuschauen. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen angesteckt werden von dieser Leidenschaft, die die Jünger hatten. Von dem, was diese Menschen geprägt hat. Von dem, für das, was sie gelebt haben. Und es geht nicht darum, nachher heimzugehen und zu sagen, jetzt mache ich so, so. Sondern ich glaube, es geht zuerst darum, vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, schenk mir das. Damit ich das in meinem Leben auch umsetzen kann. Das Erste, was ich so ein bisschen entdecke, was die Jünger geprägt hat, lesen wir eigentlich die Apostelgeschichte 5,25. Die waren ja im Gefängnis, die beiden. Und dann kommt der Boten und sagt, Leute, Gefängnis ist leer. Es ist zwar alles beschlossen, die Soldaten sind da, aber die zwei sind nicht mehr da. Wir können die gar nicht verhören. Und im nächsten Satz sagt er, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind schon wieder abgehauen und haben sich verdrückt. Es steht etwas anderes da. Sie sind schon wieder im Tempel und lehren dort. Ja, jetzt hallo. Haben die denn nichts gelehrt? Wenn du von Jesus erzählst, kommst du ins Gefängnis, hast sogar mit Tod zu rechnen, aber sie kennen nichts Angst. Was ist passiert? Wir lesen es im Vers 19. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistür und führte die Apostel hinaus. Ein Engel hat in der Nacht die Jünger befreit und hat ihnen gesagt, Leute, geht mal pfusen, erholt euch, mal eine Dusche, schaut, dass ihr irgendwo aus dieser ganzen Sache rauskommt, versteckt euch. Nein, er hat gesagt, geht in den Tempel und verkündet dort allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Für mich ist eins, das hier deutlich wird, das sicher auf ihrem Grabstein wäre gestanden. Ihr Leben war prägt von Jesus lebensverändernder Botschaft. Die Typen konnten nicht von dem Mund halten. Wenn die nur irgendjemand getroffen haben, die nicht anders können, als zu sagen, wir sind prägt von dem, das begeistert uns so, wir können nicht anders, als von dem zu reden. Und ich frage mich oft, geht es uns ähnlich? Können wir auch sagen, ich bin so begeistert von Jesus, von seiner Botschaft, von seinem Evangelium, was er hat da, was er heute tun will. Ich kann gar nicht anders. Ich weiss ja nicht, wie es dir auf dem Coiffeurstuhl geht, oder? Der kann der Coiffeuse nicht davon laufen, also muss ich an der Frisur ruinieren. Aber dort, eigentlich müsste es dort unsere Plattform sein, wo du sagst, ich erzähle einfach nur von einem. Jesus begeistert mich. Den musst du lernen kennen. Wie ist es, wenn Gottes Geist der zu dir redet auf dem Coiffeurstuhl sagt, verkündige die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Dann geht es mir, Jesus, ich bin froh, meine Coiffeuse, so eine Haufen andere Christen und die sind vielleicht ein bisschen besser und es ist gut, können es die anderen machen. Oder, jetzt ist gerade der falsche Zeitpunkt. Muss das jetzt gerade sein? Oder du erfährst vielleicht von einem Arbeitskollegen, der krank ist, wo Probleme hat im Alltag und Gottes Geist redet zu dir und sagt, verkündige ihm von mir. Erzähl ihm von dieser Botschaft vom neuen Leben. Bett für ihn und lass es erleben, wie ein Wunder geschieht durch die Kraft von Gottes Geist, durch Gottes Kraft. Und wir sind manchmal in der Regel still. Also vielleicht geht es ja nur mir so. Aber oft zu merken, die kommen gerade aus dem Gefängnis, die wissen, das Messer steht ihnen echt in der Kehle und sie sagen, wir können nicht anders als von dem verkünden. Und wir sagen, Herr, schick lieber einen anderen. Die Jünger hatten auch Grund gehabt, zu sagen, sorry, heute nicht. Die Lage ist so brenzlig. Aber wir lesen im Vers 21, also gingen die Apostel frühmorgens in den Tempel und lehrten dort in aller Öffentlichkeit. Das nicht zuletzt, weil sie diese Botschaft überzeugt haben. Sie haben selber erlebt, was Jesus in ihrem Leben da hat. Sie haben selber erlebt, was Jesus in ihrem Leben verändert hat. Und sie haben nicht anders können, als diese Botschaft anderen weitergeben. Und zu erleben selber, wie Blinde sie sehend wurden, wie lahm wieder sie gegangen, weil sie sich auf den Jesus eingelassen haben. Wofür lebst du? Ist es das, was mal wird auf deinem Grabstein stehen? Er ist prägt von Jesus' lebensverändernder Botschaft. Unglaublich, wie unaufhaltsam, das haben wir vor einer Woche angeschaut, der Kari hat uns etwas von dem mitgenommen, wie unaufhaltsam, ich würde sagen, mit was für einer Sturheit fast, die von dieser Botschaft haben geschwärmt. Und sie haben nicht nur es gemacht, weil sie von dieser Botschaft begeistert sind, sondern weil sie begeistert waren von einem lebendigen Gott, der Kraft hat. Von einem allmächtigen Gott. Wir haben gelesen im Vers 19, aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüre und führte die Apostel hinaus. Hey, ein Gott, der nicht mal Gefängnismauern ein Hindernis für ihn darstellt. Ein Gott, der befreien kann und das merkt es nicht mal jemand. Und am nächsten Tag staunen alle, dass die schon wieder draußen stehen. Die waren prägt von einer Leidenschaft von einem allmächtigen Gott und Vater. Die haben gewusst, wir leben für einen Gott, wo wir, wie der Psalm 18, Vers 30, glaubt, mit dir kann ich die Feinde angreifen, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Was für ein Gott, sein Handeln ist vollkommen und was er sagt, ist wahr. Er beschützt alle, die zu ihm flüchten. Gott allein ist der Herr über alles. Gibt es außer ihm noch einen, der so stark und unerschütterlich ist wie ein Fels? Psalm 18, 30 bis 32, ich glaube, Psalm, wo die Jünger gerade einstimmen konnten, haben gesagt, das ist unser Gott. Ein solcher Gott, der Wunder tut. Ein solcher Gott, der alles möglich ist. Ein allmächtiger Gott und Vater. Die erste Gemeinde, oder auch hier die Jünger, kommen wir eigentlich so vor. Ich weiss nicht, ob ihr das Bild, das wir hier auf unserem Flyer haben, mit dem kleinen Bub, der da so steht. Vielleicht habt ihr das so mal gehabt, oder noch leisig war. Bist du vielleicht so vor einem Kollegen gestanden und hast gesagt, im Fall, mein Vater ist der Grösste. Vielleicht, wenn du ein kleines Problem hast, hast du gesagt, wenn du jetzt nicht Ordnung tust, dann kommt dann gerade mein Vater. So als kleine Knöpfe sind wir noch alle, wir haben das Gefühl gehabt, unser Vater ist einfach wirklich fast allmächtig. Hier ist die Situation ein bisschen anders, jetzt steht plötzlich noch ein bisschen grösser vor dran. Die Jüngsten vor dem Hohen Rat und wissen, jetzt steht es wirklich auf Messer schneiden. Aber sie sind gleich wie ein kleines Kind, stehen sie vor die Leute her und sagen, hey, wir haben einen allmächtigen Gott. Jesus selber hat ja, ich glaube, das ist etwas, was wir wieder lernen müssen, wie Kind zu werden. Jesus selber sagt ja in Matthäus 18, wenn ihr euch nicht ändert und werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes neuer Welt. Und Gottes Reich fängt hier an. Und ich glaube, hier wieder lernen, Kind zu werden und lernen, sein Reich zu erleben. Fängt damit an, dass ich wie ein kleiner Bub vor die anderen stehe. Also vielleicht nicht gerade so, wir können es heute ein bisschen gescheiter machen. Oder ein bisschen weniger provokativ, aber etwas von dem durch unser Leben durchscheinen und sagen, Leute, gibt es etwas Größeres als der lebendige Gott? Gibt es etwas Genialeres als ein Gott, der allmächtig ist, der nicht nur Himmel und Erde geschaffen, sondern auch Wunder tun kann? Wie gross ist dein Gott? Ich weiss noch, der Rainer Bamberger, so zu unserer Jugendgruppe, hat die Frage auf die Augen gestellt und gesagt, ob ist euer Gott so gross mit Hut? Dann muss ich sagen, ja, das ist schon ein bisschen grösser. Aber wie gross ist dein Gott?
siehst du ihn auch so, wie die Jünger, musst sagen, hey, da kann passieren, was will. Ich habe einen Gott, ich bin in seiner Hand. Der hat Macht, mich aus jeder Lage rauszunehmen. Aus jeder Lage rauszuholen, sie war noch so schwierig. Wie sieht es da damit aus, vor allem, wenn eben die Umstände schwierig werden? So wie hier, wo wirklich die Apostel wieder sind abtransportiert worden. Wir haben Soldaten zum Tempel geschickt und sie sind wieder zum Hohen Rat geführt worden. Erstaunlich ist, dass niemand die Hand angelegt hat. Sie sind auch freiwillig mitgegangen. Das Volk und die Soldaten hatten unglaublich Respekt gehabt. Ich muss sagen, was hier passiert, was hier die Jünger tun, das können wir nicht mehr klären. Und sie kommen vor den Hohen Rat in die Gerichtssaal und dort werden sie wieder konfrontiert, wo man ihnen sagt, Vers 28, haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder von diesem Jesus zu reden? Und doch spricht inzwischen ganz Jerusalem davon, ihr wollt uns sogar für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Wie gross ist Gott noch, wenn er so eine baute Ladung Wut, Hass überkommt und man eigentlich am gleichen Ort steht, wo Jesus vor ein paar Tagen ist verurteilt und nachher gekreuzigt worden. Ich muss noch ganz ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich versucht, die Wogen zu glätten und sagen, Leute, nehmen wir es nicht so tragisch, finden wir doch einen guten schweizerischen Kompromiss, irgendwo kommen wir schon aus dieser Situation raus. Ich bin einmal mehr erstaunt, wie der Apostel Petrus und die anderen Apostel haben gesagt, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr Leben war prägt vom Gehorsam gegenüber Gott. Und zwar allein. Nicht Menschen sollen mich bestimmen, nicht mein eigenes Ich, sondern Gott allein soll mein Leben bestimmen. Jetzt müsst ihr aber schauen, wem das sie das gesagt hat. Also eigentlich die, die Gott wie vertreten haben. Die, die gesagt haben, wir sind eigentlich die Instanz, die Gott hier auf der Erde vertritt. Und du willst uns sagen, du musst Gott mehr gehorsam sein als uns, die eigentlich eine Ahnung haben davon. Er sagt, was dir verlangt, widerspricht eigentlich ganz klar Gottes Willen. Der, der dir hier vertretet. Und er hat noch klar gesagt, sorry, aber ich kann nicht schweigen von diesem Gott. Ich muss meinem Gott mehr gehorchen als euch. Als der ganzen geistlichen Autorität, die dann zumal vor sich versammelt hat. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch so etwas, was uns vielleicht im Leben da oder der begegnet. Wo wir in Situationen sind, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Familie, wo du plötzlich vor der Frage stehst, wem will ich jetzt gehorchen? Will ich dem gehorsam sein, wo Gott in seinem Wort sagt? Will ich dem gehorsam sein, was Gott mir sagt, jetzt hier ehrlich zu bleiben? Ihn nicht zu verleugnen oder jetzt hier mal einen anderen Weg zu gehen, auch wenn es völlig dem widerspricht, was mein Chef vielleicht von mir verlangt, weil ich weiss, Gott wird hier drauf nicht sein Segen legen, wenn ich bei dem Krämpfli oder bei dem was auch immer mitmache. Sagen mal unsere Chefs von uns, wenn sie in unserem Grab würden stehen und sagen, der hat Gott mehr gehorcht als den Menschen. Oder sagt er, gut, ist der so angepasst gewesen und so gut fügsam, der hat alles da, was von ihm ist verlangt worden. Oder dringt etwas in diesem Leben führen, wo du musst sagen, mir ist Gott wichtiger als einfach nur blinden Gehorsam. Als nur einfach tun, was alle von mir verlangen. Das heisst ja nicht, also, nicht, dass jetzt alle Chefs mir morgen anrufen und sagen, du, die folgen nicht mehr bei mir. Um das geht es nicht. Also wir sollen der Obligkeit gehorsam sein, aber da, wo das Gottes Wort widerspricht, kommt da etwas von dem zum Ausdruck, dass ich sagen kann, hey, Gott steht über dem. Und ich muss hier sagen, bis hierher, aber nicht weiter. Weil Gott hat kein Ja zu dem. Es Heute ist manchmal in der Gemeinde zwar noch fast das andere Problem, dass man immer weiss, was Gott will. Manchmal so fast wie alles missbraucht. Du sagst, Gott hat mir gesagt, ich muss das und das. Wenn ich dann nachher mit so Leuten oft in die Bibel schaue, dann merken wir, dass das manchmal eigene Ideen sind. Vor allem, wenn jemand sagt, Frank, Gott hat mir gezeigt, du sollst. Dann muss ich sagen, okay, das ist gut. Ich schaue mal, ob Gott mir das so sagt. Vor allem, wenn es manchmal auch in Art und Weise passiert, wo ich muss sagen, sorry, das ist nicht Gottes Stimme. Ich bin froh, wenn Leute kommen und sagen, ich habe auf Gott gehört. Und er hat mir etwas gesagt. Ich hatte die Woche ein Telefon gehabt, jemand hat gesagt, hey, ich habe Gott irgendwo erlebt in dieser Woche, ich habe etwas gehört, ich möchte das einfach als Ermutigung weitergeben. Und ich sage, wow, ich bin in einer Gemeinde, die man auf Gott hört. Wo man miteinander auf Gott hören und miteinander vorwärts gehen. Genial! Aber es nicht missbrauchen und sagen, im Fall mir hat Gott gesagt, jetzt mach das und das. Ich glaube, das haben wir hier schon ein bisschen ausgerottet, da bin ich froh. Aber nicht auf Gott zu hören, sondern dass wir da einander so bevormunden. Weil wir haben alle die Möglichkeit, mit dem Gott unterwegs zu sein. Im Alltag, als Gemeinde. Ein Gott, der redet, wo wir auch in unserem Alltag herstellen und sagen, ich will Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Frage ist, lebe ich das allein für Gott? Oder habe ich Angst, vielleicht irgend als Loser darzustellen und denke, komm, ich mache jetzt einfach mit irgendwo. Was denken denn die anderen? Der Paulus schreibt mal im Kolosser 3,23 das Gleiche, in die gleiche Richtung. Denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für die Menschen arbeitet. Das war gerade ein Satz, den wir in der Zeit in Amerika, da hat es so Farmerhüte, die er heute Morgen mitgebracht. Da steht der Vers drauf, so richtige Farmerhut, oder? Die arbeiten alle hart auf dem Land. Und hier steht Work Hardly, das könnt ihr vielleicht noch lesen. Ja, das ist schwierig, genau. Whatever you do, also was immer du tust, work heartily, das hat mich natürlich angesprochen. Wir sagen, ja, genau. Und dann steht, as for the Lord and not for man. Aha. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn wir etwas tun, müssen wir es nicht für die Menschen tun, für das Glänzen von ihnen, sondern wie die ersten Jünger, gehorsam gegenüber Gott allein. Er soll der sein, der unser Leben bestimmen soll. Eigentlich könnte man jetzt denken, ja gut, jetzt hat er den Bogen schon recht überspannt bei den Apostel, aber die setzen noch gerade einen drauf. Wenn wir Vers 30 bis 33 lesen, merken wir plötzlich, die rufen hier noch zur Umkehrpredigung auf. Sie sind geprägt und leben für eine radikale Botschaft von der Umkehr. Für Jesu radikale Botschaft von der Umkehr. Und wir lesen hier Apostelgeschichte 5,30 bis 32. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus, der ihr ans Kreuz geschlagen und getötet hat, von den Toten auferweckt. Gott hat ihn durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihm seine Sünden vergeben werden. Das werden wir immer bezeugen und auch der Heilige Geist, den Gott allen gibt, die ihm gehorchen. Jesus ist gekommen, damit das Volk umkehrt, damit das Volk erkennt, wir müssen etwas ändern, wir sind auf dem Holzweg. Und diese Worte, das war natürlich der Gipfel. Weil sie eigentlich haben gemerkt, hoppla, da müsste vielleicht auch mir noch etwas tun. Und wir lesen nachher im Vers 33, diese Worte versetzen die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie beschlossen, die Apostel töten zu lassen. Hier steht, sie ergrimmten, oder wörtlich vom Griechischen her übersetzt, sie aber wurden zersägt. Das ist dann, ich weiß nicht, ob es also noch niemand erlebt, wenn mal so eine Sage durch den Magen geht. Oder? Das hat die fast verschlissen. Bei mir kommt natürlich der Text in den Sinn aus Hebräer 4, wo Gott sagt, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft, es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Das ist das, was hier zum Ausdruck kommt. Das Wort hat getroffen. Das ist dann durch durch alles durch. Die haben sich eben gefühlt wie versagt. Also was das dann zumal hat bedeutet, kann ich nicht genau nachvollziehen. Aber es ist auch, wie wir schon am Anfang von der Apostelgeschichte gesehen haben, das ist denen durchs Herz. Durch und durch. Das Evangelium lässt nicht kalt. Und das haben die vertreten. Sie haben gesagt, du kannst nicht neutral bleiben. Entweder du bist dafür und sagst, jetzt gebe ich mein Leben ganz für den Herrn her. Jetzt gebe ich alles, ich setze alles auf die Karte Jesus und sage, Jesus, du sollst jetzt mein Herr sein. Und das haben sie gemacht durch alle Böden durch. Selbst wenn sie wirklich das Messer im Haus hatten, haben sie gewusst, jetzt kann es sein, dass sie am nächsten Tag um Kreuz hängen. Aber sie haben gesagt, wir können nicht schweigen, als es braucht eine Entscheidung. Man kann jetzt sagen, ja gut, also die Leute, das waren ganz mühsame Kerlinnen, die hohen Priester und so. Und zwischen dir und den Leuten von dem höheren Gericht gibt es viele Unterschiede, aber in einem Punkt sind wir alle gleich. Nicht nur die dann zumal, sondern ich und du, wir haben den Tod von Jesus auf dem Gewissen. Wegen mir und wegen dir hat Jesus müssen sterben. Wegen mir und wegen dir ist er gestorben, damit wir Leben haben können. Und wir brauchen Vergebung von unserer Schuld. Jesus ist gekommen, für uns ein neues Leben zu schenken. Und ist an unserer Stelle gestorben, damit wir Leben haben können. Und die sagen, jetzt musst du entscheiden. Entweder bist du für Jesus und gehörst zu seinem Reich, oder du bist gegen Jesus. Und das ist denen durch Mark und Bei. Weil sie sich nicht haben entscheiden. Sie haben sich nicht bloßstellen für allen. Vielleicht gibt es heute auch Menschen, die sagen, ja, eigentlich hat mir diese Botschaft auch noch nie wirklich zersägt. So. Vielleicht einfach ein bisschen angesagt. Aber wenn dich diese Botschaft heute Morgen trifft, dass du eine Entscheidung musst treffen musst, dann wart nicht mehr länger. Sie haben versucht, rauszustüdeln. Und es hat getobt und gekocht dort. Und es war ein einziger, der noch ein bisschen einen ruhigen Kopf hat behalten. Das war der Gamaliel. Weil jetzt ist es wirklich auf Messer schneiden gewesen und wir wollten die wollen umbringen. Wir haben gesagt, weg mit denen, wir wollen sie nicht mehr hören, wir wollen das nicht hören, dass man sich entscheiden muss, wir wollen nicht mehr mit dem Jesus zu tun haben. Auch wenn sie gewusst, irgendwo ist etwas dran. Und er sagt, schaut die Leute, so Bewegungen haben wir immer mal wieder gehabt. Er nennt nachher zwei Namen, der Teudas und der Judas, und sagt, das ist wieder abgeklungen. Also wenn das, was hier sagt, nachher, deshalb rate ich euch, Apostelgeschichte 5, 38 und 39, lasst diese Männer in Ruhe, wenn es ihren eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie scheitern. Steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen. Oder wollt ihr als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? Das überzeugte alle. Heute schreiben wir das Jahr 2017. 2017 Jahre. Wahrscheinlich sind es etwas weniger von der Zeitrechnung her. Wird wahrscheinlich etwa ums Jahr 30 sein. Aber fast 2000 Jahre beweisen heute, dass die Botschaft nicht zu Tod zu bringen ist. Die Bewegung hat Bestand gehabt. Und es wird klar, die Jünger haben nicht nur mehr für eine grosse Botschaft gekämpft, sondern sie waren prägt von der grössten Hoffnung der Welt, die ewig Bestand hat. Ich glaube, wenn der Gamaliel heute noch leben würde und würde sagen, dass in 2000 Jahren ins Jahr geflossen und die Bewegung ist nicht zu Tod zu bringen gewesen. Ich glaube, er hat seinen Leute gesagt, die Sache kann unmöglich ein Werk von Menschen sein. Es muss ein Werk von dem Gott sein, wo wir seit unseren Vorfahren dient haben. Komm, lasst uns nicht gegen Gott in Kampf ziehen, sondern lasst uns dem Jesus nachfolgen, weil es wahrhaftig der versprochene Messias ist. Aber sie haben es dann zumal nicht gesehen. Heute ist 2000 Jahre später und viele haben es heute noch nicht gesehen. Aber vielleicht auch, weil wir schweigen. Weil wir nicht so wie die sagen, Leute, es gibt die grösste Hoffnung, die immer wird bestehen. In alle Ewigkeit hinein. Und das heisst nicht, dass wir nicht einmal, wie es dann zumal nachher auch war, es sind viele Leute für den Glauben gestorben. Es sind viele Leute, die haben viel Not erlebt aufgrund von ihrem klaren Zeugnis. Aber der Glaube hat nicht ausgerottet werden, weil Gott dazu ist gestanden. Und der Hohe Rat hat zugestimmt. Man hat nachher die Apostel wieder reingerufen. Man hat ihnen Trachtprügel gegeben. Also man hat sie ausgepeitscht. Und das war wahrscheinlich auch nicht ganz von der milden Sorte gewesen. Und nachher hat ihnen der Hohe Rat einmal mehr gesagt, und gesagt, dass sie sollen schweigen. Und nachher sind sie freigelassen worden. Was machen die? In ihrer Sturheit, und man kann es wirklich fast einfach so sagen, es war nicht stur, sondern die waren begeistert. Das hat ihr Leben geprägt. Sie haben nur für das gelebt. Wir lesen nachher zum Schluss Vers 41 und 42. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schmerz zu ertragen. Sie lehrten weiter jeden Tag öffentlich im Tempel und in den Häusern und verkündeten, dass Jesus der Christus ist, der schon lange erwartete Retter. Jetzt haben die sogar noch Freude, dass sie sich geschlagen wurden. Ein Leben, das geprägt ist von Freude, trotz Verachtung und Schmerz. Ein schwieriges Thema in unserer heutigen Zeit. Freuen wir uns, wenn wir Schmerzen leiden? Ich merke, wir suchen vor allem die Heilung. Wir suchen vor allem das Wunder. Herr, mir tut der Bauch weh, schenkt, dass es ein bisschen besser wird. Herr, mir tut der Kopf weh, schenkt, dass es ein bisschen besser wird. Herr, ich habe gerade eine mühsame Situation im Geschäft. Herr, es ist so schwer. Und die sagen, hey, ich habe Freude in dem, dass ich bin hergestanden für Jesus. Auch wenn es schwierig wird. Auch wenn es schwierig wird in der einen oder anderen Situation. Der Petrus selber schreibt nachher später im 1. Petrusbrief, kann denn jemand stolz darauf sein, wenn er die gerechte Strafe für sein böses Handeln auf sich nimmt? Erträgt aber jemand Leid, obwohl er nur Gutes getan hat, wie die zwei, die einfach eine Eile geheilt. Dann ist das ein Geschenk Gottes. Oder 1. Petrus 4, 13. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Ich habe das Gefühl, ich bin in einem falschen Film. Ist das noch etwas, was wir heute lernen können? Was wir heute leben können? Was wir heute leben wollen? Ich glaube, es ist nicht etwas, was wir suchen sollen. Aber wenn es da ist, dann darf ein Wunder in uns passieren, dass wir selbst in der Not, im Leid, Freude erleben können und können genau erleben, was die dann erlebt haben, dass gerade die Not auch zu Freude in unserem Leben führt. Unser Peterli frei. Oder der Petrus, der frei war von aller Menschenfurcht, von allem rundum. Sein Leben war prägt von Jesus' lebensverändernder Botschaft. Gibt es etwas Besseres? Er war prägt vom allmächtigen Gott und Vater und er sagt, für den kann ich herstehen. Er war prägt von einem Gehorsam gegenüber Gott allein. Er war prägt von einer radikalen Botschaft, die bereit war, herzustehen und den Leuten schwarz-weiß zu sagen, was Sache ist. Er war prägt von der grössten Hoffnung der Welt, die ewig Bestand hat. Und von einer Freude, trotz Verachtung und Schmerz. ich wünsche mir das für mein Leben. Auch wenn ich weiss, das ist nicht so einfach. Aber Leute, ich möchte mal, dass auf meinem Grab steht, nicht einfach mein Leben am Schluss noch aus einem Strich besteht zwischen zwei Jahreszahlen. Ist das einfach alles, was nachher bleibt von meinem Leben? Von meinem Geburts- und Todesdatum einfach ein Strichli. Sondern dass mein Leben, dass Jesus durch mein Leben darf Spuren hinterlassen. Spuren, die wir im Himmel dürfen wiederentdecken. Und Gott wird uns nie zum Voraus die nötige Kraft oder den nötigen Mut geben. Oder auch das Wunder schon zum Voraus. Ich bin auch eine, ich habe gerne schön alles vorbereitet, dass mich nichts überraschen kann, oder? Vielleicht geht es anderen auch noch so. Und dann sollte jetzt irgendjemandem irgendetwas erzählen, ich weiss nicht, wie der reagiert. Ja, dann sage ich gescheiter nichts. Also ich habe mich schon vorsichtig daher getastet. Die haben es anders gemacht. Die waren begeistert von Jesus. Die waren geprägt von Jesus und haben für Jesus gebrannt und gelebt. Für was lebst du? Was würde heute auf deinem Grabstein stehen? Was würde heute auf meinem Grabstein stehen? Ich glaube, eine Überlegung wert und uns zu begeistern von diesen ersten Christen und ganz neu mutig zu werden. Mutig zu werden, dass wir als Gemeinde ins Gebet gehen und sagen, Herr, schenk uns das. Schenk, dass wir durch Gottes Geist den Mut überkommen, auch wenn wir noch nicht sehen, wie es rauskommt. Und dass wir dürfen deine Wunder erfahren. Nicht die Wunder suchen, sondern Gott suchen, der die Wunder schenkt. Und ich glaube, wir werden Apostelgeschichte können weiterschreiben, wenn wir uns von diesen Menschen anstecken. Ich habe am letzten Gebetsabend geschrieben, ich wünschte mir, dass wir Apostelgeschichte 29 erleben. Vielleicht könnt ihr mal Apostelgeschichte 29 aufschlagen, was dort steht. Genau, gibt es nicht. In der Bibel nicht, aber wir können es weiterschreiben. Apostelgeschichte 29 sind wir, es geht weiter. Und das wünsche ich mir, dass wir das können mit dem tun, mit einem lebendigen Gott, der uns begeistert. Ich möchte noch beten, bitte die Band hoch. Wir wollen nachher ein Lied singen. Von Jackie Leuenberger, die das zum Ausdruck bringt, was sie singt, so lange ich lebe hier, für die Bezüge die Liebe von meinem Gott. Und ich wünsche, dass Gott uns das in unser Herz reinfließen, damit es nicht nur ein Lippenbekenntnis wird, sondern ein Bekenntnis von dieser Welt. Ja, himmlischer Vater, wir sind herausgefordert, aber ermutigt von dem Morgen, was du einfach in die Jünger hineingelegt hast. Ich staune und bin bewegt, mit was für einer Selbstverständlichkeit, dass die in den schwierigsten Situationen einfach von dir haben geschwärmt. Von dir haben mutig Zeugnis gegeben. An deine Grösse haben geglaubt und deine Grösse haben erlebt. Und schenkt, dass wir Apostelgeschichte weiterschreiben. In dem, dass wir vielleicht uns überlegen, wofür lebe ich. Sind meine Prioritäten noch richtig gesetzt? Oder wo wir vielleicht neu müssen Buß tun, wo wir neu müssen über die Bücher gehen und fragen, laufe ich noch in die richtige Richtung? Danke, dass du uns begegnest und auch das Lied, das wir singen wollen, schenkst, dass etwas in unserem Leben darf auslösen. Dass es nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass wir es von Herzen dürfen singen, als Gemeinde und einander darin noch dürfen bestärken, mutig vorwärts zu gehen. Amen.